SWR Aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
1&1 aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur bastelt schon einige Zeit am Ausbau des eigenen Netzes. Es wäre ja das vierte in Deutschland, neben den Netzen von der Telekom, Vodafone und O2 Telefonica. Aber das Ganze stockt doch ein wenig. Eigentlich sollte das 1&1-Netz schon letztes Jahr offiziell an den Start gehen. Das wurde dann verschoben auf jetzt diesen September. Und heute dann die Nachricht, es dauert doch noch mal ein paar Monate. Christoph Mautes aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion. Woran hängt das Ganze denn?
Also im Moment leiht sich 1&1 sozusagen noch ein Netz bei jemand anderem aus, nämlich bei O2. Dafür zahlen sie O2 Miete und können dann Handyverträge unter der Marke 1&1 verkaufen. Parallel dazu läuft schon seit längerer Zeit der Ausbau der eigenen Netzinfrastruktur. Da kommt 1&1 aber nicht so richtig voran, wie sie gerne wollen und wie das eigentlich mal geplant war. Letztes Jahr gab es da zum Beispiel größere Lieferschwierigkeiten. Und weil das alles nicht so vorangeht, wie man das geplant hatte, ist auch jetzt schon klar, dass 1&1 seine Kunden nicht direkt komplett selbst wird versorgen können. Deshalb haben sie sich auch schon einen neuen Partner gesucht. Ab Sommer nächstes Jahr kriegen 1&1 Kunden dann da, wo das eigene Netz noch nicht funktioniert, das Netz von Vodafone. Im 5G-Netz, also in der schnellsten Variante, die es im Moment gibt, sollte das auch schon früher passieren. Und genau da liegt jetzt das Problem. Denn die Bundesnetzagentur hat den parallelen Betrieb dieser zwei Netze von Vodafone und von O2 nur für einen ganz kurzen Zeitraum genehmigt. Und ohne die Genehmigung könnte 1&1 keine 5G-Tarife anbieten. Heißt konkret, ab Januar könnte 1&1 keine 5G-Tarife mehr verkaufen, bis dann die Kooperation mit Vodafone startet, und das ist über ein halbes Jahr später. Das wäre natürlich ein großes Problem für den Konzern, weil da gehen natürlich Einnahmen flöten und man ist nicht so konkurrenzfähig.
Okay, also gar nicht so einfach die ganze Sache, aber wie wird das Ganze denn jetzt gelöst in dem Fall?
Nach eigenen Angaben hat 1&1 schon einen Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt, damit diese Übergangsregelung, also dass die beiden Netze parallel benutzt werden dürfen, verlängert wird, bis der Vertrag mit Vodafone dann im Sommer endgültig anläuft. Dann könnte der Übergang ins eigene Netz relativ nahtlos passieren. Die Bundesnetzagentur sagt, sie prüft es im Moment. Der Plan sieht dann so aus, dass die Entscheidung wohl im November fallen könnte. Die will 1&1 noch abwarten und das eigene Netz dann im Dezember an den Start bringen.
Danke, Christoph Mautes. Ja, und wenn wir schon bei Netz sind, vielleicht klappt es ja dann bald auch mit einem flächendeckenden Netz für E-Ladesäulen. Das Bundesverkehrsministerium, das hat heute den Startschuss für ein neues Förderprogramm angekündigt. Das Unternehmen beim Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur für Pkw und Lkw unterstützen soll. Dafür stehen bis zu 400 Millionen Euro zur Verfügung, so das Ministerium heute in einer Mitteilung. Das neue Förderprogramm richtet sich vor allem an Handwerksbetriebe sowie sogenannte Flottenanwender, zu denen beispielsweise auch Paketdienste zählen. Gewerbefahrzeuge hätten eine höhere Laufleistung als private Pkw und spielten daher für die Klimaschutzziele eine große Rolle, so Verkehrsminister Wissing. Die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg leiden unter der wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Über 40% planen, Jobs abzubauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, die heute in Stuttgart vorgestellt wurde. Vor allem die hohen Energiepreise machen vielen Betreibern Sorgen, zum Beispiel auch dem Autozulieferer Schondelmeier. Gilly Hensoldt.
In seinem Presswerk in Gutach im Schwarzwald fertigt Schondelmeier millionenfach Teile aus Stahl und Aluminium für die Autoindustrie. Die Produktion hier, sagt Geschäftsführer Patrick Damm, brauche viel Strom. Die hohen Energiepreise treffen das Familienunternehmen deshalb hart.
Wir hatten beispielsweise schon in den Jahren 2021/22 eine Verdreifachung der Bezugskosten beim Strom. Wir erleben jetzt zurzeit nochmal eine abermalige Verdoppelung auf das laufende Geschäftsjahr. Wenn es uns nicht gelingt, dann auch mit unseren Kunden Vereinbarungen zu treffen und die Energiepreisbremse, die zurzeit läuft, wegfallen würde, dann wäre das Geschäft im nächsten Jahr nicht mehr profitabel.
Der Autozulieferer ist kein Einzelfall. Eine Umfrage des Branchenverbands Südwestmetall kommt aktuell zu dem Ergebnis, dass die Energiekosten bei mehr als einem Drittel der Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie 2023 weiter gestiegen sind, erklärt Oliver Barter, Hauptgeschäftsführer des Verbands.
Unsere Unternehmen müssen sich im globalen Wettbewerb auch behaupten und damit haben sie einen ganz großen Wettbewerbsnachteil bei diesen ganz hohen Energiekosten, die wir hier einmalig in Deutschland haben.
Die deutsche Wirtschaft und auch die im Südwesten schwächelt. Die Nachfrage sinkt, auch weil Energie teuer ist. Laut der Umfrage von Südwestmetall haben fast zwei Drittel der Betriebe seit Jahresbeginn weniger Aufträge bekommen als noch im Vorjahreszeitraum. Firmen wie Schondelmeier denken verstärkt darüber nach, aus Kostengründen Standorte oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern.
Wir können binnen Jahresfrist auch zum Beispiel in die USA oder Kanada oder Mexiko gehen.
Wenn immer mehr Unternehmen Baden-Württemberg verlassen, dann fallen hierzulande Jobs weg. Aktuell gaben bei der Umfrage von Südwestmetall etwa 40% der befragten Betriebe an, sie planten, Personal abzubauen, indem zum Beispiel frei werdende Stellen nicht mehr besetzt würden. Etwa 3% gehen davon aus, dass sie Beschäftigte entlassen werden.
Damit kommt die schlechte Konjunktur- und Ergebnislage inzwischen bei den Beschäftigten an.
Die Situation im Moment? Herausfordernd, sagt Bartha. Von Deutschland als Krankenmann Europas aber will er dennoch nicht sprechen.
Wir haben stark innovative Unternehmen. Da ist auch große Freude am Entwickeln und Weiterentwickeln. Das müssen wir jetzt nur zulassen und dann schwimmen sich unsere baden-württembergischen Unternehmen auch wieder frei.
Dafür aber werde es höchste Zeit, dass die Politik bei den Energiekosten aktiv werde. Da sind sich Patrick Damm und Oliver Bartha einig.
Deswegen ist jetzt die Zeit, wo gehandelt und entschieden werden muss. Und das ist das, was uns momentan fehlt.
In Deutschland werden immer weniger Baugenehmigungen erteilt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach ist die Zahl der Baugenehmigungen weiter im Sinkflug. Levin Salomon.
So wurde nach Angaben der Statistiker im Juli der Bau von rund 21.000 Wohnungen genehmigt. Das ist fast ein Drittel weniger als im Juli 2022. Auch in den ersten 7 Monaten dieses Jahres gab es weniger Baugenehmigungen als im gleichen Zeitraum 2022. Und zwar nur rund 160.000. Das ist ein Rückgang um fast 30%. Vor allem die Genehmigungen für Wohnungen in Zweifamilienhäusern brachen ein, und zwar um über 50%. Den Statistikern zufolge sind vor allem höhere Baukosten und steigende Zinsen dafür verantwortlich. Die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft befürchte, dass sich die Krise im Bausektor noch verschärft, auch weil die Europäische Zentralbank die Zinsen vergangene Woche noch einmal erhöht hat. Ziel der Bundesregierung ist es eigentlich, jährlich 400.000 Wohnungen neu zu bauen.
In Bonn hat am Vormittag der Prozess gegen den ehemaligen Chef der Warburg Bank, Christian Olearius, begonnen. Es geht um Cum-Ex-Geschäfte, die für einen der größten Steuerskandale in der deutschen Geschichte gesorgt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 81-Jährigen schwere Steuerhinterziehung vor. Der Schaden für den Fiskus liege bei knapp 280 Millionen Euro.
Der Zeiger der Uhr steht exakt auf 10 Uhr, als Christian Olearius und seine 4 Anwälte, darunter der langjährige CSU-Politiker Peter Gauweiler, im Saal erscheinen. Sie plaudern angeregt, bis die 13. Strafkammer einzieht und das Verfahren formal beginnt. Der Prozess erregt bundesweites Interesse und das hat auch damit zu tun, dass der Angeklagte einen besonders hohen Schaden angerichtet haben soll. 280 Millionen Euro Steuerschaden sollen entstanden sein, rechnet die Staatsanwältin in ihrer umfangreichen Anklageschrift vor. Der betagte Angeklagte hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in der Vergangenheit immer wieder abgestritten. Im Verfahren wird es auch um Olaf Scholz gehen. Hat der heutige Bundeskanzler sich als Hamburgs erster Bürgermeister für Olearius eingesetzt und dabei seinen Einfluss geltend gemacht? Der Prozess soll diese Frage bis März kommenden Jahres beantworten. Jochen Niggers, Bonn.
Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat Börsenpläne konkretisiert und einen Zeitplan bekannt gegeben. Ende September soll die Pharmaverpackungstochter in Frankfurt notiert werden, teilte das Unternehmen heute mit. Stefan Wolf.
Die Aktien von Schott Pharma werden in einer Preisspanne von 24,50 Euro bis 28,50 Euro angeboten. Der Börsengang ist für den 28. September geplant. Der Mainzer Glaskonzern Schott trennt sich von 23% seiner Pharmatochter und kann somit Einnahmen in Höhe von bis zu 987 Millionen Euro rechnen, die komplett dem Mutterkonzern zukommen sollen. Schott Pharma stellt Ampullen, Fläschchen und Spritzen aus Glas her. Die hohe Nachfrage nach Spritzen für mRNA-Impfstoffe und Medikamente zur Behandlung von Diabetes hat dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Boom beschert. Besonders habe man von dem Hype um die Abnehmspritze Wegovy profitiert, heißt es. Der Börsengang von Schott Pharma wäre der bislang größte in diesem Jahr und würde die Debüts des Wasserstoffunternehmens ThyssenKrupp Nucera und des Webhosting-Unternehmens Jonos deutlich hinter sich lassen. Der Staatskonzern Qatar Holding hat angekündigt, als künftiger Großaktionär knapp 5% der Aktien zu zeichnen.
Und dann schauen wir noch auf die Börse und ein DAX, der erneut wieder an Wert verloren hat.
Vor und während der Corona-Pandemie gab es einen regelrechten Boom an Börsengängen. Viele Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die in der Pandemie florierten, drängten an die Börse mit teils hohen Bewertungen. übertrieben hohe Bewertungen, muss man im Nachhinein sagen. Dem Datenanalysten LSGE zufolge sind die 10 größten US-Börsengänge der vergangenen 4 Jahre im Durchschnitt um 47% gegenüber dem Schlusskurs am ersten Handelstag gefallen. Anders gesagt, sie sind gefloppt. Im vergangenen Jahr hielten sich Unternehmen mit Börsengängen auffallend zurück, was vor allem an den steigenden Zinsen durch die Notenbanken lag. Diese bremsten Investoren und ließen Anleger vorsichtiger werden. In diesem Jahr scheint sich der Wind wieder zugunsten der Börsengänge zu drehen. Am Freitag hatte der US-Chip-Designer ARM nach 7 Jahren sein Comeback an die Wall Street mit einem kleinen Kursfeuerwerk gestartet. Einige Analysten sehen darin den Startschuss für weitere Börsengänge bis ins nächste Jahr hinein. Auch aus Deutschland ist einiges zu erwarten. DAX-Anleger suchen heute das Weite. Der deutsche Leitindex verliert mehr als 1% und fällt auf 15.727 Punkte. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio Frankfurt.